Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Im Auftrag der Zukunft. Genau um die geht es heute, um die Zukunft. Oder besser gesagt, um unser Licht in der Zukunft. Denn das wird richtig smart und hell und das ohne andere zu blenden. Besonders im Straßenverkehr eine wirklich nützliche Erfindung. Denn mal ehrlich, nichts nervt mehr als nicht genug zu sehen nachts auf den Straßen. Gut, außer vielleicht die Leute, die einem entgegenkommen und einen komplett blenden. Das nervt nicht nur, es ist obendrein auch wirklich gefährlich. Aber das alles kann bald der Vergangenheit angehören. Die Technologie, die gibt's nämlich bereits und sie ist für den Deutschen Zukunftspreis des Bundespräsidenten für Technik und Innovation nominiert. Heute geht's also um digitales Licht, um intelligente LED-Technologie für die Welt von morgen.
Im Auftrag der Zukunft, der Fraunhofer Podcast. Neues aus der Welt der angewandten Forschung mit Sven Oswald.
Elektrisches Licht. Wie war das nochmal? Kleiner geschichtlicher Abriss gefällig? Los ging's 1879. Da meldete Thomas Edison nämlich Patent an auf die Glühbirne. Eigentlich eine deutsche Erfindung des Uhrmachers Heinrich Goebel. Als Scheinwerfer an Automobilen wurden übrigens erst Kerosin, dann Acetylenleuchten eingesetzt. Dann irgendwann kam Halogen, dann dieses blaue Xenonlicht und auch dank einer Fraunhofer-Erfindung aus dem Jahr 1995 weißes LED-Licht. Auch Laserlicht wird eingesetzt. Es hat sich also viel getan in Sachen Scheinwerfer, in Sachen Licht. Und jetzt ist das digitale Licht für den Deutschen Zukunftspreis nominiert und wir erfahren heute warum. Und wir lernen die Teampartner kennen, die daran mitgearbeitet haben. Ein tolles Beispiel für die Fraunhofer so typische angewandte Forschung, an deren Anfang immer ein reales Problem steht und dann, nach teilweise jahrelanger Forschung, eine Lösung bzw. eine Technologie. Dr. Hermann Oppermann forscht am Fraunhofer Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration IZM und zwar an intelligenter LED-Technologie für die Welt von morgen, an digitalem Licht, wie beispielsweise richtig hellen, guten, neuen und nicht blendenden Autoscheinwerfern. Schön, dass Sie dabei sind im Podcast. Herzlich willkommen, Herr Oppermann.
Ja, vielen Dank, Herr Oswald.
Herr Oppermann, man mag ja denken, es gibt so viele verschiedene Scheinwerfer, die Nummer ist zu Ende geforscht. Gibt es so etwas wie zu Ende geforscht für Sie überhaupt?
Eigentlich nicht. Wir machen ja angewandte Forschung. Das heißt, immer wenn also jemand kommt und sieht einen Vorteil darin, die Performance weiterzutreiben, die Kosten von einem Produkt auf irgendeine neue Fertigungsmethode runterzubekommen, immer dann sind das auch Anreize für eine Weiterentwicklung, wo Fraunhofer hier aktiv werden kann, wo es wieder neue Forschungsanstrengungen selbst in Bereichen gibt, wo man sagt, naja, das ist ja eigentlich alles da. Das sind dann immer Gelegenheiten, wo dann auch die Ressourcen da sind, um neue Entwicklungen voranzutreiben.
So, und jetzt ist es ja nicht einfach nur ein irgendwie besserer Autoscheinwerfer, den Sie da entwickelt haben, sondern es ist eine völlig neue Technologie. Was war denn ursprünglich die Problemstellung? Hat irgendjemand gesagt, ist mir nicht hell genug oder ist mir zu hell oder wie kam es?
Die eigentliche, sage ich mal, Triebkraft dabei, was ausschlaggebend war die Tatsache, dass man ein Licht wollte, wo man voll den Verkehrsszene ausleuchten kann, aber auf der anderen Seite blendfrei bleiben will. Herrlich. Das heißt also, alles, was eventuell an Fahrzeugen entgegenkommt oder an Fußgängern oder so, da sollte das Licht ausgeblendet werden und nur in den Bereichen, wo man nicht stört weiter, dort sollte also das Licht voll zur Verfügung stehen, sodass die Sicherheit für den Fahrer erhöht wird. Das gab es in Ansätzen natürlich schon, aber diese Ansätze, die liefen darauf hinaus, dass man irgendwelche mechanischen Teile in den Lichtgang einführte und so ein Ausblenden erreichte. Das war nicht genau genug, das war auch fehleranfällig und deswegen gab es eine neue Idee hierzu.
Ich kann mich erinnern, also einer meiner Autoscheinwerfer, der hat das dann auch so gemacht, der hat dann irgendwie wirklich wie so eine Ecke am Straßenrand rausgelassen oder im Gegenverkehr, also je nachdem, wenn dann ein Auto kam, das war immer ziemlich irritierend, weil es auch sehr eckig wirkte einfach sozusagen. Jetzt haben Sie gesagt, da war Potenzial nach oben und Sie haben eine neue Technologie entwickelt. Wie fängt man sowas an? Nimmt man einen alten Scheinwerfer, den es schon gibt und sagt, wie machen wir den besser? Sitzt man dann vor einem weißen Reißbrett oder wie ging es bei Ihnen los?
Naja, wir sind eigentlich nicht diejenigen, die eine Produktentwicklung von sich aus machen. Eines Tages kam Osram zu uns an und haben ja die Motivation, die sie hatten, einen Scheinwerfer, einen neuen zu entwickeln, uns vorgestellt. Mhm. Und haben uns dann auch mit den Herausforderungen bekannt gemacht, so dass wir die Aufgabe gesehen haben oder uns die Aufgabe auch zugewiesen wurde, hier zu unterstützen mit unserer Technologien.
Okay, also das ist ja auch der Trick bei angewandter Forschung. Es gibt ein Problem, gerne auch eins in der Industrie, weil hinten raus soll ja ein Produkt entstehen. Die haben gesagt, das funktioniert so alles nicht, das wollen wir besser haben. Wie lange haben Sie denn dran rumgetüftelt, Herr Oppermann?
Wir hatten 2-3 Sitzungen gemacht. Also zunächst hatten wir über dieses Thema geredet und was die Herausforderungen sind. Da stellte sich schon schnell heraus, dass man das mit herkömmlichen Mitteln, wie sie normalerweise verwendet werden in der Aufbauverbindungstechnik, nicht zufriedenstellend lösbar sein werden. Mhm. Und wir hatten dann auch neue Konzepte überlegt und das wurde dann in 2-3 Runden evaluiert. Und dann hat man gesagt, gut, das ist eine Idee, damit kann man starten. Da wurden dann damals auch die Förderanträge gestellt.
Wie viele Jahre hat es insgesamt gedauert, so über den Daumen?
Von den ersten Ideen, die kamen so, ich glaube, in 2013, wo wir sie mit denen bekannt wurden. Und bis zur Entwicklung, wo sie bei uns dann abgeschlossen war, das war 2016.
Okay, also da gehen ein paar Jahre ins Land und dann aber auch nochmal hinten dran, um aus der fertigen, ich sag mal, Idee/Technologie auch wirklich Produkte zu machen. Eben einen Scheinwerfer, der am Ende eben die anderen Verkehrsteilnehmer nicht blendet und trotzdem ordentlich schön hell macht. Jetzt haben Sie gesagt, es ging mit herkömmlichen Mitteln nicht. Wie geht's denn? Also können Sie mir, einem Nichtforscher, erklären, wie Sie das Problem gelöst haben, wie es funktioniert?
Ja. LED-Scheinwerfer gibt es natürlich schon länger. Also ja. Da sind ja dann im Scheinwerfer eine Vielzahl von einzelnen LEDs drin, die man einschalten kann, abschalten kann. Mhm. Das hat schon gegeben. Was jetzt aber geplant war, ist, dass man viel feiner segmentieren will, also mit Tausenden von LEDs im Scheinwerfer, um ein gewisses Bild auf die Straße zu projizieren. Das heißt also, das bedeutet natürlich, dass man diese Vielzahl von einzelnen LEDs gar nicht unterbringen kann und zuverlässig irgendwie schalten kann, wenn da überall Drähte dran sind. Das Ziel war daher, eine Matrix-LED zu nehmen. Das heißt, das ist eine LED, die bei Osram entwickelt wurde, die segmentiert ist und wo einzelne Pixel angesteuert werden können. Mhm. Und auf der anderen Seite ein CMOS-Treiber-Chip, der die einzelnen Pixel der LEDs ansteuern kann, einzeln. Das heißt also, man hat tausende von Anschlüssen auf der LED, der pixelierten, und tausende von Anschlüssen auch auf dem CMOS. Und die beiden muss man jetzt zusammenbringen, fehlerfrei, sodass diese elektrisch ankontaktiert werden. Das war eigentlich so die Aufgabenstellung, die neu war.
Also es geht jetzt bei dem LED-Scheinwerfer nicht mehr darum, dass man, ich sag mal, ein paar LEDs abschaltet und damit das Licht in Anführungszeichen einfach dimmt, sondern es geht darum, dass man, ich sag mal, Bereiche im Scheinwerferkegel, im Bild unterschiedlich beleuchten kann, und zwar instant, vermute ich.
Genau, also dazu war es dann auch notwendig, dass man, wenn man das sehr fein auflösend haben will, dass man sehr viele Pixel auf kleiner Fläche unterbringt. Also man braucht da eine ziemlich hohe Dichte. Da werden dann Bildausschnitte abgeschaltet oder runtergedimmt oder auch verstärkt, sodass man also ein eigenes, also das Bild modulieren kann, was man da auf die Straße bringt.
Und das funktioniert so mit optischen Mitteln wie Linsen am Ende noch, oder macht es die LED von ganz alleine?
Man braucht dann also noch Linsensysteme, um das Licht dann nachher abzubilden auf der Straße. Aber das Wesentliche ist eigentlich wirklich die Projektion, die von dem Lichtmodul kommt.
Herr Oppermann, jetzt haben Sie da geforscht und getüftelt und eine tolle Lösung gefunden. Wenn man dann so wieder auf den Aufgabensteller, den Industriepartner trifft und das dann präsentiert und vorzeigt, wie fühlt sich das an?
Sie haben ja auch schon gesagt, das ist ein langer Prozess gewesen. Also der ging ja über Jahre. Also so ein Forschungsprojekt, das hat damals 3 Jahre gedauert. Das heißt, das ist natürlich ein kontinuierlicher Austausch. Da gibt es Arbeitsgruppen auf beiden Seiten, die sich also in engeren Rhythmus treffen, also durchaus im Bereich von Monaten, wo man sich immer wieder zusammensetzt, den Fortschritt darstellt, Sachen austauscht. Das ist ja eine permanente, auch Materialaustausch. Also Wir haben ja da von Osram auch entsprechend und von Partnern entsprechende Scheiben bekommen und haben Teile geliefert und wurden Erfahrungen ausgetauscht und Messergebnisse.
Also gibt es gar nicht so einen romantischen Heureka-Moment?
Ja, es gibt viele Überraschungen. Es gab es an vielen Stellen. Positive auch, sonst wäre es ja nicht so geworden. Aber sage ich mal, das ist nicht eine gewesen, sondern es gab natürlich, als dann die LEDs das erste Mal da waren, verarbeitet worden, das leuchtete und hat schon mal bestimmte Bilder projiziert. Das war natürlich eine hohe Motivation für alle. Also das hilft schon und das macht auch Spaß.
So, wenn ich jetzt frage, nochmal Bezug nehmt auf unsere Eingangsfrage, ist denn diese Technologie jetzt quasi zu Ende erforscht oder stehen Sie auch damit erst am Anfang?
Also zu dem damaligen Zeitpunkt ist es ja so, das war ja vorwettbewerbliche Forschung. Das ist einfach vom BMBF nicht anders gewollt. Daraus dann nachher ein Produkt zu machen, heißt immer noch, dass weiter Anstrengungen unternommen werden müssen, um das in Richtung Produkte weiterzutreiben. Da gab es also auch dann nachher in Richtung Designverbesserungen, Anpassungen an Kundenwünsche. Das ist alles dann nachher noch im Anschluss natürlich bei Osram gelaufen.
Okay, darüber werden wir in dieser Folge natürlich auch noch mit den Kollegen von Osram sprechen. Aber jetzt sind Sie ja mit dieser Technologie, mit diesem Projekt für den Zukunftspreis des Bundespräsidenten nominiert. Wie wichtig ist denn sowas? Also für einen Forscher wie Sie persönlich, aber auch für Ihr Institut?
Sagen wir es mal so, die Ergebnisse und was wir da erreicht haben innerhalb der Community, da ist das natürlich anerkannt. Der Zukunftspreis ist jetzt natürlich auch die Gelegenheit, das mal in einer anderen Öffentlichkeit kundzutun. Mhm. Und hier die Anerkennung zu finden, ist natürlich eine schöne Sache dann.
Also mit der Nominierung, Herr Oppermann, haben Sie es zumindest schon mal in den Fraunhofer Podcast geschafft, ja, und sind damit im Auftrag der Zukunft unterwegs. Ich halte Ihnen ganz fest die Daumen, dass Sie den Preis auch abräumen. Auf jeden Fall danke ich Ihnen für Ihre Erfindung, Herr Oppermann, weil diese blendenden Autoscheinwerfer, die gehen mir sowas von auf den Keks. Das wird in Zukunft alles besser. Dank Ihnen und Ihren Kolleginnen und Kollegen am IZM. Das war Dr. Hermann Oppermann. Er arbeitet am digitalen Licht, an intelligenter LED-Technologie für eine Welt von morgen. Dafür vielen Dank.
Vielen Dank.
Für einen Preis nominiert zu sein, ist natürlich immer schön, aber dieser Preis ist was ganz Besonderes. Und den lassen wir uns jetzt mal ganz kurz erklären.
Kurz erklärt.
Der Deutsche Zukunftspreis für Technik und Innovation ehrt herausragende technische, Ingenieur- und naturwissenschaftliche Leistungen, die zu anwendungsreifen Produkten führen. Der Preis wird durch den deutschen Bundespräsidenten ausgelobt und ist mit 250.000 Euro dotiert. Verliehen wird der Deutsche Zukunftspreis seit 1997. Projekte können durch 19 große Wissenschafts- und Wirtschaftsorganisationen in Deutschland nominiert werden. Eine 10-köpfige Jury aus unabhängigen Fachleuten aus Wissenschaft und Praxis wählt 3 Nominierte aus und entscheidet über das Gewinnerteam. Bereits 8-mal konnten Fraunhofer-Institute gemeinsam mit ihren Partnern aus Forschung und Wirtschaft diesen Preis für sich beanspruchen. Zuletzt 2020 mit dem Thema EUV-Lithografie, einem neuen Chip-Herstellungsverfahren. Gefördert wird der Preis auch in diesem Jahr von unterschiedlichen Unternehmen, Stiftungen und vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Das Gewinnerprojekt wird traditionell Teil einer Dauerausstellung zum Zukunftspreis im Deutschen Museum in München. Vielleicht ja auch bald digitales Licht, intelligente LED-Technologie für die Welt von morgen.
Zum Team Digitales Licht gehören neben Hermann Oppermann vom Fraunhofer IZM auch Stefan Grötsch, er ist Director Hardware, Software and System Solutions Engineering und Dr. Norwin von Malm, seines Zeichens Senior Director bei AMS Osram. Beide sind jetzt mit dabei im Auftrag der Zukunft. Hallo die Herren und erstmal herzlichen Glückwunsch. Wie fühlt es sich an, nominiert zu sein?
Hallo Herr Oswald.
Ja. Hallo.
Das fühlt sich erstmal gut an. Das ist natürlich eine große Ehre und auch eine große Anerkennung unserer Innovationsarbeit hier bei AMS Osram.
Wie wichtig sind denn Preise dieser Art für ein Unternehmen wie AMS Osram?
Naja, wir sind ja ein Technologieunternehmen, das seine Position auch dadurch über viele Jahre gehalten hat, dass wir Technologieführer sind. Das heißt, wir müssen unseren Kunden schon auch klar machen, hier entsteht die Technologie der Zukunft und so ein Preis, der dann hier zumindest mit der Nominierung schon mal uns hervorhebt, das hilft uns enorm auch bei den Kunden.
Na, immerhin in unseren Podcast haben Sie es ja damit schon geschafft. Herr Grötsch, wie wichtig ist denn so ein Preis für Sie als Forschende im Unternehmen selbst? Also ist man da in einer Teestube, in einer Kantine, dann wird man da beklatscht, applaudieren die Leute oder nicken zumindest anerkennt?
Man wird immer wieder darauf angesprochen und das ist natürlich auch ein sehr positiver Nebeneffekt der ganzen Geschichte. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, wir sind ja nicht die zwei, die das hier alleine im stillen Kämmerchen gemacht haben. Und wir haben das Glück, aus den Hunderten von Leuten, die da beigetragen haben, mit jetzt auf die Bühne gehen zu dürfen. Von dem her ist beides ein sehr positiver Effekt für uns.
Super, aber auf jeden Fall habe ich Sie beide hier im Interview in unserem Podcast im Auftrag der Zukunft. Und deswegen, Herr Grötsch, erzählen Sie mal aus Ihrer Sicht, also aus AMS Osram-Sicht, wie kam es zu dem Projekt, wie ging es los und was war ursprünglich denn Ihr Problem? Weil so fängt angewandte Forschung ja immer an, mit einem Problem.
Gut, die Idee geht ja auf Überlegungen Ende der Nullerjahre zurück. Da haben wir überlegt, wie könnte man anstatt erstmal Licht zu erzeugen, um es dann passiv wieder wegzuschalten, also in den Absorber rein, wie kann man denn so ein LED-Array mit sehr vielen Pixeln ansteuern? Mhm. Und das führte dann dazu, dass wir zusammen mit dem Fraunhofer-Institut dann im Jahr 2013 ein Forschungsprojekt starten konnten, das BMBF-Forschungsprojekt Mikro-AFS. Und in dem Kontext haben wir zum Beispiel den Hermann Oppermann kennengelernt als unseren Partner. Norwin hat die Technologen aus unserem Haus zusammengebracht. Wir haben mit sehr vielen Verbundpartnern die Lösung für diesen Scheinwerfer in einem Prototypenfahrzeug entwickelt. Mhm. Und das ging über das Forschungsprojekt bis 2016 hinweg. Und am Ende haben wir es dann wirklich geschafft, einen Multipixel-LED-Chip auf einen Siliziumtreiber zu löten mit der Verbindungstechnik aus dem Fraunhofer und das in einem Versuchsfahrzeug, damals bei der Firma Mercedes, am Werksgelände auszuprobieren. Und das war wirklich ein tolles Erlebnis. Und aus diesem Ergebnis raus wollten wir das sofort ins Produkt bringen.
Klar, natürlich.
Es hat ja geleuchtet, wir sind gefahren. Also die Voraussetzungen waren gewährleistet.
Häkchen dran, genau.
Dann mussten wir aber leider feststellen, dass die Idee, die wir toll fanden, quasi in jedem Scheinwerfer 4 von diesen Arrays jeweils mit 4 Optiken zu verbauen, das dann doch nicht so attraktiv war für unsere Kunden. Und wir haben mit dem ersten Ansatz, der dann nur 1024 LED-Pixel aus 4x4 mm hatte, sind wir dann nicht erfolgreich gewesen. Und das hat dann dazu geführt, dass wir nochmal komplett zurück auf Los gehen mussten. Und das hat dann ab 2018 dazu geführt, dass wir konsequent an einer deutlich größeren Lichtquelle gearbeitet haben, die jetzt 41 Quadratmillimeter groß ist und 25.600 LEDs für den Scheinwerfer hat.
Okay, das ist jetzt einzigartig und ich hoffe, das wollen jetzt die Menschen, Herr von Malm. Wie innovativ ist denn jetzt diese Technologie? Also ich sag mal, wie viel Oldschool-Zeug von 2016 ist da eigentlich noch drin und kann das, was Sie da machen, wirklich noch niemand anderes?
Ja, die Grundlagen von dem Projekt, das Stefan Grötsch hier nannte, die sind da alle drin. Natürlich mussten wir das deutlich weiterentwickeln, denn von 1000 Pixeln zu 25.600 ist dann schon nochmal ein Schritt in der Komplexität. Und tatsächlich hat das große Aufwände mit vielen Leuten aus dem Team gekostet, das so weit zu bringen, dass man das auch in der Serie fertigen kann.
Mhm. Herr Grötsch, Sie haben jetzt ja gerade erzählt, dass das so ein schöner Moment war, wie Sie auf dem Werksgelände von Mercedes dann diesen Scheinwerfer zum Leuchten gebracht haben. Der neue, der große mit den zigtausend Pixeln, haben Sie den auch schon leuchten sehen? Wie serienreif ist denn der?
Da sind wir über diese Stufe sogar hinaus. Diese Technologie finden Sie heute im Auto, im Autohaus. Eines der ersten Pilotprojekte, die wir gewinnen konnten, ist zum Beispiel der VW Touareg. Mhm. Oder der jetzt angekündigte VW Tiguan. In beiden Modellen ist unsere LED in der neuen Scheinwerfertechnologie im Einsatz. Und das sind jetzt wirklich auch Fahrzeugplattformen, die in der Breite zum Einsatz kommen. Gerade das zweite Fahrzeug ist ja ein relativ hohes Volumen, ja. Das da bei VW mit dem Fahrzeug umgesetzt wird.
Also bedeutet es, wenn ich am Anfang dieser Folge nicht gelogen habe, dass mehr und mehr Fahrzeuge, die mir jetzt entgegenkommen, mich nicht mehr übel blenden und wenn ich eins dieser Fahrzeuge fahre, ich im Dunkeln auf der Straße einfach deutlich mehr sehen kann, richtig?
Das ist ja quasi die Grundaufgabe des Scheinwerfers. Das möchte man immer haben. Aber mit unserer neuen Technologie können wir darüber hinaus noch neue Sachen realisieren. Ganz tolle Geschichten sind zum Beispiel die Kommunikation zum Fahrer über den Scheinwerfer. Ich kann heute Symbole darstellen. Ich sehe zum Beispiel eine Schneeflocke, wenn die Fahrbahn vereist ist.
Moment, wo sehe ich die denn? Auf der Fahrbahn vor mir hin
projiziert? Vor mir auf die Straße wird das mit dem Scheinwerfer projiziert.
Ich habe ein Head-Up-Display, ohne dass irgendwas in die Scheibe eingespiegelt wird, sozusagen.
Ganz ohne Head-Up-Display. Der Scheinwerfer
cool.
Pinselt das Licht auf die Straße, auf die Fahrbahn. Genau.
Okay, das ist natürlich großartig. Also gerade weil Kommunikation von immer digitaleren Geräten und auch immer autonomeren Fahrzeugen ultra wichtig wird. Das heißt also, Ihr Scheinwerfer, wenn das Auto irgendwann mal autonom fährt, würde zukünftig auch den Passanten, den Fußgängern, den menschlichen weiteren Fahrern im Verkehr signalisieren können, was das Auto gleich tun wird, oder?
Das sind wir heute noch nicht. Und es ist natürlich auch immer eine Frage, was denn durch die Regulierungsbehörden erlaubt ist. Mhm. Heute, sagen wir, sind die erlaubten Kommunikationswege dafür gedacht, um den Fahrer selbst zu adressieren. Da geht es zum Beispiel auch neben der Schneeflocke um eine Warnung vor der Geisterfahrt. Also das Fahrzeug erkennt, wenn ich falsch auf die Autobahn fahre, und blendet dann nochmal Warnzeichen in das Scheinwerferbild rein. Also wenn ich das Verkehrszeichen nicht erkenne. Wenn ich das selber nicht mehr erkenne, dass ich auf der falschen Spur auf die Autobahn fahre, dann zeigt mir das der Scheinwerfer nochmal.
Das heißt also, in so Momenten, ne, wenn man so gerade im Dunkeln auf eine Autobahn auffährt, irgendwo auf einem platten Land fährt, die man nicht gut kennt, bisschen Nebel und schon ist so ein Schild auch mal ganz schnell übersehen. Ne?
So ist es. Man kann auch noch weitere Symbole zeigen, zum Beispiel eine Warnung vom Auffahren oder was ja auch ergänzend möglich ist und heute schon erlaubt, ist quasi so Fahrspurassistenten. Also wenn ich die Fahrspur links, rechts verlasse, dann wird das nochmal mit den Pfeilen angezeigt und zwar direkt auf der Fahrbahn. Aber das für mich Coolste, was ich in den Testfahrten schon erleben durfte, das ist der Spurassistent. Da gibt es heute zwei Varianten davon, die in den Fahrzeugen zu finden sind. Das eine ist quasi in so Baustellen, wenn die Fahrspur sehr eng wird, dann projiziert mir der Scheinwerfer einen Lichtteppich vor mir, der genauso breit ist wie mein Auto.
Oh cool, und weil das fehlt wirklich. Man denkt immer, oh, komme ich dran vorbei oder nicht? Ja. Und manchmal kneift man dann ein Auge zu und versucht es oder bleibt so schräg links hinten hängen, was natürlich einen tierischen Stau verursacht.
Also ich sehe dann wirklich, wie breit ist mein Auto, wo werde ich gleich sein und kann dann wirklich viel sicherer durch so Baustellen durchmanövrieren. Das ist mal das eine. Mhm. Und das, was ich vorher nicht kannte, erst bei unserem Kunden dann in den Testfahrten kennenlernen durfte, das ist der Lichtteppich auf der Autobahn. Auf der Autobahn habe ich ja oft die Situation, dass auf der Gegenfahrbahn viele Fahrzeuge entgegenkommen und das nimmt ein bisschen so mal die Wahrnehmung in Beschlag. Deswegen kann man mit diesem digitalen Licht einen Lichtteppich auf der Fahrbahn vor mir direkt nochmal applizieren. Dort wird es heller und das gibt mir mehr Sicherheit. Und das wird jetzt nochmals um das ergänzt, dass ich bei einem Fahrspurwechsel schwappt mein Lichtteppich quasi auf die Fahrspur rüber, auf die ich will. Okay. Also ich habe in dem Moment, wenn ich die Spur wechsle, erstmal beide Fahrspuren beleuchtet und dann, wenn ich den Wechsel vollzogen habe, dann kommt der Lichtkegel mir nach. Also. Und das ist so ein Aha-Erlebnis, das ist wirklich ein Komfort, den ich nachts auf der Autobahn erlebt habe. Man sagt, das ist eigentlich viel cooler als die Schneeflocke, die ich da sonst so in den Testfahrten immer selber propagiere.
Also lieber Herr Grötsch, man merkt, Sie brennen für das Produkt. Herr von Malm, die Technologie selber, die bietet aber noch viel mehr Möglichkeiten als in Anführungszeichen nur im Straßenverkehr. Oder was wäre denn noch alles denkbar?
Ja, völlig richtig. Also die Basistechnologie, die wir hier entwickelt haben, basiert ja auf mikroskopischen LED-Pixeln auf einer Ansteuerschaltung. Und ja, das kann man jetzt für innovative Scheinwerferfunktionen benutzen und da haben wir es zunächst kommerzialisiert. Man kann damit aber noch ganz viele andere Dinge tun, die vielleicht sogar die Schnittstelle von Mensch und Elektronik revolutionieren können.
Haben Sie da ein plastisches Beispiel?
Ja, sicher. Ein Beispiel dafür wäre die AR, Augmented Reality Brille. Da werden ja digitale Informationen in das Gesichtsfeld des Benutzers eingespiegelt, die sich dann mit dem realen Bild überlagern. Mhm. Und diese digitalen Bilder müssen erzeugt werden. Und das kann man eben mit so einer Matrix-LED machen. Die einzelnen Pixel werden angesteuert. Es leuchten nur die, die auch wirklich gerade leuchten sollen. Das heißt, das ist ein sehr energieeffizientes System. Und das braucht man für die AR-Brille unbedingt. Denn die muss nicht nur klein sein, so aussehen wie eine normale Brille, sondern sie muss eben auch energieeffizient arbeiten, damit man den Akku auch in der Brille unterbringen kann.
Und damit die Brille mit Akku dann nicht ein Kilo wiegt und man nachher irgendwie Schmerzen auf dem Nasenrücken hat. Okay, so habe ich verstanden. Das heißt also, zukünftig gucke ich durch vielleicht sogar ein Glas mit Schliff. Und in diesem Glas mit Schliff ist dann Ihr LED-Panel verbaut, was das Ganze sozusagen mir dann anzeigt. Natürlich mit deutlich weniger Helligkeit als so ein Autoscheinwerfer, sonst wäre es blöd.
Sicher.
Und ginge das dann auch in Farbe oder reden wir hier wirklich über Informationen einfarbig?
Nee, das geht natürlich auch in Farbe. Also für den Scheinwerfer brauchen wir ja weißes Licht, klar. Für diese Augmented Reality Brille würde man rote, grüne und blaue Pixelchen machen. Und ja, dann hat man ein vollfarbiges Bild. Es wird also zum virtuellen Monitor sozusagen.
Also das ist eine Sache, auf die ich mich sehr freue, weil ich habe manchmal so das Problem, ich bin jetzt ja fast 50, dann treffe ich jemanden auf der Straße und überlege, woher kennst du den nochmal? Und dann die Info zu kriegen, ja, über ihr Display in mein Auge eingespiegelt, den hast du letztes Jahr getroffen, das wäre auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich für so einen Schusselkopf wie mich. Gibt es noch weitere Sachen, wo Sie sagen, da sehe ich das vielleicht in ferner Zukunft, Herr von Malm?
Ja, auch da ist Licht der Informationsträger, beispielsweise für KI-Anwendungen, müssen Computerchips in sehr kurzer Zeit hohe Datenmengen miteinander austauschen. Und das funktioniert heute über Kupferleitungen. Dabei gibt es Energieverluste. Und das kann man vielleicht mit so einer LED-Pixel-Matrix auch deutlich effizienter machen, sodass man viel weniger Energie braucht, um in kurzer Zeit hohe Datenmengen zwischen dem einen Chip und dem anderen Chip zu transportieren.
Super. Und man braucht auch kein Kupfer mehr.
Richtig. Und in noch fernerer Zukunft kann man sowas wie neuromorphe Netzwerke mit unserem digitalen Licht machen.
Okay, da wird es jetzt richtig interessant. Ne? Das ist ja die eine der beiden neuen Computing-Trends, ne? Also Quantencomputing und neuromorphes Computing.
Genau, also neuromorph bedeutet, funktioniert so ähnlich wie unser Gehirn. Mhm. Und man würde das eben über Licht abbilden können. Also da werden parallele Lichtsignale übertragen und dafür kann man diese Pixel-Matrix-LEDs verwenden.
Die Herren, war Ihnen das von Anfang an klar, dass die Reise dahin gehen kann mit dieser Lichtansteuerung?
Naja, das war uns ganz am Anfang natürlich nicht klar. Das Problem war zunächst schon der Autoscheinwerfer, das wir lösen wollten. Aber mit der Entwicklung der Technologie ist uns klar geworden, Moment, das kann man ja für viele andere Dinge auch noch benutzen. Und das war dann auch der Punkt, wo wir gesagt haben, das wäre doch ein gutes Thema für den Deutschen Zukunftspreis. Denn es ist eben nicht nur der neue Autoscheinwerfer, sondern es ist eine Basistechnologie, für viele andere innovative Applikationen.
Wir sagen hier immer, wir sind im Auftrag der Zukunft. Die beiden Herren sind es ganz offensichtlich, Stefan Grötsch und Dr. Norwin von Malm von AMS Osram. Mit ihrer neuartigen Technologie, LED-Licht anzusteuern, sind sie für den Zukunftspreis nominiert. Völlig zu Recht. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich freue mich auf die Zukunft. Dank Ihnen, meine Herren.
Vielen Dank, Oswald.
Herzlichen Dank.
Jetzt heißt es also Daumen drücken für die drei Forscher, dass der Bundespräsident, also vor allem die Jury, sich am 27. November für ihr Projekt entscheidet. Für digitales Licht, intelligente LED-Technologie für die Welt von morgen. Ich freue mich schon drauf, wenn die Autos auf unseren Straßen so intelligent leuchten. Dann hört dieses Geblende nämlich endlich auf. Das nervt mich persönlich kolossal. In der kommenden Folge kümmert sich Annette um die Zukunft des Bauens. Wie schaffen wir es, effektiver, sicherer gegen Klimaeinflüsse und nachhaltiger zu bauen? Das heißt vor allem CO2 einzusparen und sogar energiepositiv zu werden. Auf jeden Fall reinhören. Bis bald. Macht's gut und tschüss.
Im Auftrag der Zukunft. Der Fraunhofer Podcast. Mehr Informationen zum Podcast und dieser Folge haben wir in den Shownotes hinterlegt. Weitere aktuelle Forschungsthemen, die Menschen dahinter und alles rund um die Fraunhofer Gesellschaft findet ihr unter fraunhofer.de.